Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Glück auf aus Freiberg.
Ja, finde ich immer herrlich, wenn Sie das sagen. Herr Professor Leukefeld, wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema. Ich freue mich sehr drauf, weil es facettenreich ist, weil es überraschend ist, weil es spannend ist und weil die Geschichte auch nicht zu Ende geschrieben ist, sondern man hat das Gefühl, das ist jetzt gerade wieder ein Plateau, ein neuer Berg und mal gucken, wo es sich hin entwickelt. Und zwar werden wir heute über Sie reden, Herr Professor Leukefeld, und zwar über Ihre Lebensgeschichte. Ich habe es mal in großen Lettern die Folge genannt, die Lebensgeschichte eines Energiepioniers. Würden Sie sich selber das Label, würden Sie das akzeptieren, wenn ich Ihnen das gebe, Energiepionier?
Ja, das passt. Also Energie verbindet ja bekanntlich.
Und wir wollen heute mal so einen Blick durchs Schlüsselloch wagen und hoffen, dass Sie uns ein bisschen an die Hand nehmen können und uns mal erzählen können, wie so Ihre Reise stattgefunden hat, wieso Sie heute an dem Punkt sind, dass die Menschen, ich beispielsweise sage, Herr Professor Leukefeld ist ein Energiepionier. Sie sagen, Sie sind, und erinnere ich mich dran, haben wir mal eine Podcast-Folge auch so gemacht, Sie sind in einer Försterei aufgewachsen, ohne dass irgendwie das Thema Nachhaltigkeit damals aufkam. Sie hatten dann noch beschrieben, wo dieses Wort dann das erste Mal vorgekommen ist, ich erinnere mich daran. Was haben denn die Förster richtig gemacht, was wir heute trotz aller Diskussion irgendwie falsch machen?
Na, das Wort Nachhaltigkeit kommt ja aus Sachsen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, vor über 300 Jahren von Hans Karl von Karlowitz. Und ich selber bin ja hier in Sachsen in einer Revierförsterei aufgewachsen und ich kann mich noch total gut erinnern, wir haben nicht ein einziges Mal in den 20 Jahren das Wort Nachhaltigkeit benutzt. Warum nicht? Förster sind einfach nachhaltig. Meine Mutter war Revierförsterin, die haben halt nachhaltig gehandelt und heute ist es genau umgedreht. Wir reden von früh bis Abend über Nachhaltigkeit. Ich kann das Wort schon fast gar nicht mehr erhören. Es ist moralisch eigentlich verschlissen. Es will auch niemand mehr hören. Aber wir sind überhaupt nicht mehr nachhaltig. Und besonders wird das natürlich in der Politik übertrieben. Dort wird immer von Nachhaltigkeit gesprochen. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, tritt sozusagen das Gegenteil von Nachhaltigkeit ein. Und das hat mich sehr geprägt. Mein Vater war Bergmann und Jäger. Und Hundezüchter, hat deutsche Wachtel gezüchtet. Meine Mutter war Försterin und Jägerin. Also sie hatten beide das gleiche Hobby und ich bin auch liebend gerne oft mit zur Jagd rausgegangen. Habe auch selber einen deutschen Wachtelhund bis zur Gebrauchsprüfung geführt. Das war damals in der DDR die höchste Prüfungsstufe. War ich natürlich stolz wie Atze, wie man so schön sagt, diesen Hund abgerichtet zu haben und diese Prüfung abzulegen. Und das war für mich also eine sehr, sehr prägende Zeit, die wir ja auch noch besprechen, die eben das Thema Nachhaltigkeit irgendwie in die DNA reingebracht hat. Und ich habe halt wirklich gelernt, lieber nachhaltig zu handeln, als über Nachhaltigkeit zu sprechen.
Normalerweise, sagen wir mal, es gibt ja so zwei Lager oder zwei Wege, in denen irgendwie Kinder gehen können, wenn man den Weg der Eltern sonst betrachtet. Also ich möchte mal ein Beispiel wählen, Vater Banker, Sohn Punker. Ne? Oder halt Sohn kommt ebenfalls mit dem Taschenrechner auf die Welt, ne? Und macht mit 8 Jahren die Steuererklärung des Kindergartens, ne? Beziehungsweise der Grundschule. Bei Ihnen sieht es jetzt so aus, dass Sie da schon sehr, sehr geprägt wurden. War das auch so gewünscht von den Eltern oder würden Sie sagen, Sie haben da sagen wir mal, alles, was Ihnen nicht gefallen hat, rausgestrichen und alles, was Sie gut fanden, haben Sie behalten? Also Thema Jäger, Thema Hund ist ja auch heute bei Ihnen noch aktuell. Ne? Also das sind ja so Themen, die sich irgendwie wie ein roter Faden scheinbar durchziehen.
Richtig. Ich wollte jetzt weder Bergmann noch Förster werden, weil Bergmann, habe ich gemerkt, das ist eine sehr, sehr schwere Arbeit und auch von dem, was man so einatmet. Also die Bergleute werden nicht sehr alt, sagen wir mal so. Und meine Mutter als Revierförsterin, da habe ich natürlich gemerkt, dass das nicht nur wie im Heidi-Film alles abläuft, sondern dass unglaublich viel Bürokratie schon mit zu bewältigen war. Und das hat mich abgeschreckt. Also ich wollte weder Förster werden noch Bergmann. Aber die Prägungen waren natürlich da, die Verbindung zur Natur, eigentlich die Natur als Vorbild zu nehmen. Auch später für mich mit Technik. Ich habe ja dann einen Ausbildungsberuf gelernt. Und das Wichtigste, was ich eigentlich in dieser Försterei mitgenommen habe von meinen Eltern, die aber auch immer auf Freiwilligkeit gesetzt haben. Also ich sollte mich selbstbestimmt entwickeln. Sie haben also nie gesagt, mach jetzt dies oder mach jenes, sondern ich sollte ausprobieren, Selbstbestimmung. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe im Haus meiner Eltern in dieser Förstereizeit, war integrales Denken. Und das beruht ja auf Zusammenhangswissen. Also das ist das, was uns zum Beispiel in der Energiewende, in der Politik nahezu komplett abhanden gekommen ist. Na, jetzt kommt es langsam wieder zurück, aber es ist uns komplett abhanden gekommen. Deswegen ist ja die Energiewende, kann man sagen, auch am Scheitern. Und das hat mich aber geprägt, auch dann in die technischen Berufe hinein, in die ich mich ja dann entwickelt habe. Aber es hat auch eine Sehnsucht am Leben erhalten, so eine kleine Flamme, muss ich sagen. Nämlich dort einzusteigen, auch in die Jagd, in den Jagdhund. Und ich habe mir eben jetzt letztes Jahr diesen Traum verwirklicht, habe die Jagdprüfung abgelegt. Das war unendlich schwer, war wirklich unendlich schwer, das grüne Abitur. Also das ist härter als ein Studium oder das Abitur, weil dort ja fächerweise abgeprüft wird. Und bei der Jagdprüfung, also wir hatten 1000 Seiten zu lernen, A4 Seiten, und die werden dann mit einem Mal abgeprüft, mündlich, schriftlich und so weiter. Also das war für mich die härteste Prüfung. Ich habe also die Sehnsucht mitgenommen bis in mein jetziges Leben und habe jetzt sozusagen diesen Traum verwirklicht und gehe auch in die Fußstapfen der Tradition meiner Eltern rein.
Das heißt, kann man sagen, so ein bisschen Kindheit im Wald, wird man das, kann man das so sagen? Sie haben Ihre Kindheit auch im Wald verbracht?
Ja.
Was würden Sie sagen, haben Sie da in Ihr heutiges Denken nochmal transferiert? Also Sie haben gerade gesagt, integrales Denken. Und wenn wir jetzt über das Thema Energiesystem, auch Zukunft sprechen, was würden Sie sagen, hat Sie da am stärksten geprägt?
Also meine Eltern haben mir viel beigebracht, wie man sich im Wald orientiert, wie man überlebt. Also ich hätte können 2, 3, 4 Wochen im Wald leben, ohne alles, ne? Hätte überleben können. Aber Orientierung vor allen Dingen, Respekt vor der Natur, eben diese Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Tieren und Menschen, hier der Eingriff, den man eben macht, die große Schleife, wie man heute sagt, kommt eben mit Zeitversatz wieder zu uns zurück. Ne? Das habe ich also wirklich gelernt. Und wenn ich nicht gerade Bäume pflanzen musste, also meine Mutter sagte mir, sie hätte mich gezwungen, 1000 Bäume zu pflanzen. Das war natürlich, ja, als Jugendlicher hatte ich da eigentlich gar keine Lust. Ne? Also als Teenager hat man andere Interessen. Da will man mit seinen Freunden Moped fahren und so. Und dann musste ich im Erzgebirge Bäume pflanzen an steilen Hängen, was wirklich extrem anstrengend ist. Heute bin ich natürlich total stolz und gehe mit meinen Kindern, die ja nun auch schon groß sind, an diesen Wäldern vorbei, die jetzt also groß gewachsen sind, und sag, guckt mal, was Papa damals freiwillig gepflanzt hat. Ne? Also Erinnerung ist ja immer eine Neukonstruktion der Vergangenheit. Aber was mich da so geprägt hat, also meine Eltern haben mir wahnsinnig viel beigebracht und vor allen Dingen dieses Vernetzte, also wie die Natur vernetzt ist. Ich habe das damals noch gar nicht richtig verstanden alles. Aber ich kann mich gut erinnern, wenn meine Mutter mit mir im Wald war und hat sich dann an die ganz alten Baumriesen gelehnt, so mit der Hand, und hat gesagt, Timo, die Bäume können miteinander reden. Und da habe ich gedacht, lass sie reden. Na, ich habe es nicht verstanden, was sie meinte. Und sie hat es ja nur intuitiv erkannt, dass es eben Kommunikation stattfindet. Und heute, wenn man die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichung anschaut, weiß man ganz genau, dass Pflanzen miteinander kommunizieren. Ne? Hydraulisch, biochemisch. Man kennt diese Gemeinschaften, wie Pilze und Bäume zusammenarbeiten. Und da gibt es dann auch ein Zahlungsmittel, das ist Zucker. Also wenn der Pilz für den Baum was macht, Schadstoffe rausfiltert, oder Wassertransport, der hat ja ein Netzwerk von Quadratkilometern. Der Baum nur ein eingeschränktes Netzwerk mit seinen Bäumen. Und wenn der Pilz eben gewisse symbiotische Arbeiten für den Baum erledigt, will er dafür Zucker haben vom Baum. Und wenn der Baum sagt, nee, ich bezahle nicht, dann sorgt der Pilz dafür, dass der Baum in Insolvenz geht. Also er klemmt ihn ab von der Versorgung. Also, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, dass eben alles mit allem verbunden ist, dass man auch kommuniziert. Und die Wissenschaft kann jetzt langsam auch mit KI und großer Rechnerleistung rausfinden, wie das miteinander auch wirklich funktioniert. Und man kennt ja den Film Avatar. Ne? Das ist natürlich eine Überhöhung, eine Übertreibung. Aber eigentlich muss man sich das so vorstellen, dass alles mit allem kommuniziert und auch zusammenhängt. Und jeder Eingriff von uns hat eben eine Konsequenz, die am Ende auch wieder bei uns ankommt. Also das war für mich so das Allerwichtigste, diese Zusammenhänge zumindest damals zu spüren. Ich konnte sie mir fachlich und wissenschaftlich noch nicht erklären. Und meine Mutter hat das eben ja auch schon gespürt. Und ich glaube, das ist ja auch was, was so von Förster zu Förster weitergegeben wird. Ich kann mich also gut erinnern, dass sie mir erzählt hat, als sie angefangen hat als Frau, als Revierförsterin, ist der alte Förster glaube 2 Jahre einmal die Woche mit ihr mitgegangen, ohne Bezahlung, um ihr zu erklären, was er an seinem ganzen Försterleben aufgebaut hat im Wald. Und als meine Mutter in Rente gegangen ist, ist sie auch noch eine ganze Zeit lang freiwillig, ohne Bezahlung, mit dem nächsten Förster mitgegangen, um ihm zu erklären, was der Förster vor ihr angefangen hat. Na, weil das sind ja so ein Baumriese, der da wächst, eine Fichte oder so, das sind ja mindestens 3 Generationen, die da ablaufen. Und das ist genau das, was eigentlich auch bei Nachhaltigkeit dahinter steckt. Dieses langfristige Denken und das Ergebnis, das man eben erst viel später sieht, aber schon dran glauben muss, wenn man das jetzt tut und so handelt.
Ist das ein Denkmodell, was so ein bisschen abhanden gekommen ist vielleicht? Also dieses, ich mache heute etwas, wo ich noch keinen Erfolg sehe, aber der Erfolg wird kommen. Ich möchte das mal beispielsweise auf das Thema Politik übertragen. Meine Meinung, ne, das ist wie gesagt eine Meinung, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Politiker halt ja auch nur bis zur Wiederwahl denken und sagen, wenn ich jetzt etwas mache und bis zur Wiederwahl merkt man gar nichts davon, mache ich es erst gar nicht. Lohnt sich ja nicht für mich. Ich arbeite ja nicht für meinen Nachfolger, ne, sondern ich mache etwas, was innerhalb von 3 Jahren Ertrag bringen muss. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich völlig irrelevant. Ist das richtig, meine Meinung? Wie empfinden Sie das? Und sollten wir uns da vielleicht ein bisschen mehr von der Natur abschauen?
Ja, das ist richtig, aber das ist ja ein Systemfehler. Ne? Also den kann man ja nicht einfach aufheben. Aber es ist richtig, sehe ich genauso. Und das ist ja bei Ihnen und mir als Unternehmer genauso. Also ich habe 30 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen. Ne? Um zu überlegen, was will ich nicht, wo bin ich gescheitert, wie stelle ich die Weichen anders? Ist ja auch ein nachhaltiges Denken. Und jetzt denke ich schon daran, wie kann ich das Unternehmen so entwickeln, dass es mal für meine Kinder später auch einen Nutzen bringt. Ob die sich jetzt dafür interessieren oder nicht, das ist ja heute eh das Problem, dass sich oft die Kinder gar nicht dafür interessieren, weil die sagen, Mensch, der Alte rackert sich so sehr ab, also den Stress will ich mir nicht antun. Meistens sind es dann die Enkel, die sich wieder interessieren. Ne? Aber es ist so, es ist genauso, wie Sie beschreiben.
Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Sie haben dann einen handwerklichen Beruf gelernt. Das ist für mich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, weil ich natürlich sage, okay, Sie waren viel draußen, haben viel angefasst, viel körperlich erledigt, ne? Beispielsweise in den Hängen des Erzgebirges Bäume gepflanzt. Ne? Sie haben dann Installationsmechaniker gelernt. Da würde man ja heute vielleicht sagen, mit Abitur ist das jetzt nicht so der gängige Ausbildungsberuf, sondern normalerweise würde man jetzt sagen, man geht ins Studium. Was war da die Entscheidung damals?
Genau, also das nannte sich Instandhaltungsmechaniker mit Abitur, meine Ausbildung. Und das war in der DDR eigentlich eine sehr populäre Ausbildungsart und die war genial, weil man innerhalb von 3 Jahren das Abitur gemacht hat und einen vollständigen Beruf gelernt hat. Also heute würde man sagen Schlosser. Ne? Und ich habe das geliebt. Meine Eltern haben ja auch schon eine Werkstatt eingerichtet, wo ich einen Amboss hatte und Bohrmaschinen und Schweißmaschinen und habe alles am Haus selber repariert. Das war einfach ganz, ganz toll. Und mit dieser Schlosserausbildung konnte ich die Fertigkeiten natürlich noch mal wesentlich verbessern. Das ist dann abgeschafft worden nach der Wiedervereinigung. Ich mache mich heute immer wieder stark, wenn es um Podiumsdiskussionen geht, dass dieses Ausbildungsmodell viel, viel populärer gemacht wird. Weil das, was ich zu meinen Studenten immer sage, ist, ein Beruf zu lernen vor dem Studium hat mir nicht geschadet. Ne? Und da wachen die meisten Leute auf. Also ne, wenn sie Schlosser lernen und studieren dann Maschinenbau, wie bei mir, ja, dann, das ist genial. Dann können sie ihren Teststand selber aufbauen und ihre Sensoren versetzen und Versuche machen, weil sie eben einfach ein viel besseres technisches Verständnis haben. Also das hat mir sehr gefallen, Berufsausbildung mit Abitur. Habe ich gemacht im einzigen Motorradwerk der DDR, in dem VEB Motorradwerk Zschopau. Hat mich total weitergebracht, muss ich sagen. Also wirklich genial.
Was würden Sie sagen, kann man so als Akademiker von dem Handwerk lernen? Ich bin übrigens, unterstreiche das auch, bei mir war es auch so, ich habe auch eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur und sage auch, es war absolut richtig, weil ich weiß gar nicht, was ich da mal, also ich hätte völlig vorbei studiert an dem, was ich eigentlich will, ne? Und bin da auch ein ganz großer Verfechter von, zu sagen, erst eine Ausbildung und dann Studium. Aber was ist Ihre Sicht darauf? Was kann man so, wenn man jetzt eher akademisch denkt, was würden Sie sagen, kann man aus dem Handwerk lernen? Was ist da wichtig?
Naja, Handwerker haben also so eine Erdung. Das finde ich ganz, ganz toll. Die lassen sich nicht so von Modeerscheinungen treiben. Handwerker sind natürlich sehr resilient. Also in Krisenzeiten ist das natürlich Gold wert, Handwerker zu sein und eine Leistung anbieten zu können. Das könnte man ja als Studierter gar nicht, ne, in der Krise. Also da sind Bäcker gefragt, Schlosser, Automechaniker, Krankenschwestern, all solche Sachen. Aber keine Studierten sind dann mehr gefragt in der Krise. Also einmal diese Resilienz, auch eine gewisse Demut und natürlich auch die Handwerker haben so einen realistischen Blick auf die Dinge. Also die lassen sich nicht so schnell Flöhe ins Ohr setzen. Die haben ja auch den Kontakt zu den Menschen tagtäglich, was viele Studierte und auch Politiker verloren haben, diesen Kontakt. Und weil eben auch viele Studierte diesen Praxisbezug nicht mehr haben, leben wir gerade im Wissenschaftsbetrieb in einem rein theoretischen Betrieb. Also deswegen bin ich eigentlich ja dann auch aus diesem aktiven Wissenschaftsbetrieb ausgestiegen, weil mir es viel zu theoretisch war, ne? Also ich will schon gerne wissenschaftlich arbeiten, ich will Produkte entwickeln, ich will Geschäftsmodelle entwickeln, aber dann will ich es auch umsetzen und will damit Geld verdienen. Ne? Und das ist eigentlich so das, was die Handwerker auszeichnet. Und ich liebe es auch, mit Handwerkern mich zu unterhalten oder auch neue Dinge dazuzulernen. Also das bringt einen unglaublich weiter.
Sie haben dann ein Gesellenstück produziert, ich glaube, sagt man so, ne? Und das war eine Duschdosierung, jetzt kommt's, mit gewollter Undichtigkeit. Das ist ja so, als würde ich irgendwie, also gefühlt, ich versuche es an meine Sprache zu übersetzen, als würde ich sagen, mein Gesellenstück ist ein Fußball mit einem Loch. Ne? Also es klingt ja erstmal nach, Moment mal, da stimmt ja was nicht. Was steckt denn da dahinter?
Genau, also das war eigentlich der Auslöser für mich als Erfindergeist ins Rennen zu gehen und vielleicht eben auch so die Basis fürs Unternehmertum. Weil das war ja noch tiefste DDR, Sozialismus, Planwirtschaft, also das, was ich sozusagen überhaupt nicht mehr, also wo ich auch allergisch reagiere. Und das war dann so, als Schlosser gab es ein Gesellenstück am Ende und da mussten wir alle antreten. Das war ja halb noch so militärisch organisiert und alle aufstehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Zeit für das Gesellenstück. War so ein kleiner Meister, ein bisschen korpulent, ne, und sagte, ja, es sei üblich, Knotenbleche zu feilen. Dann haben wir uns alle angeguckt, was ist das denn? Und dann hat er uns das erklärt, also wer das nicht weiß, das sind so 0,7 mm starke Bleche. Und dann kam der Meister und hatte verschiedene Schablonen mit Blumen und allem Möglichen, hat die draufgelegt, hat mit der Reißnadel das angezeichnet und dann hatte man 3 Wochen Zeit und musste das mit der Hand ausfeilen. Also eine sehr gebiete Arbeit, überhaupt nicht irgendwie, dass man sich daran weiterentwickelt oder was Tolles macht. Also es war eine schreckliche Arbeit, wo eigentlich keiner Lust hatte. Und dann haben ja die anderen Lehrlinge einen dann immer noch die Pfeile eingeölt und ach, was dann alles, also alles noch Erschwerenssachen dazugepackt. Und dann sagte er so mit einem Nebensatz, außer, also wer das nicht möchte, es gibt nur eine Alternative, ihr müsst eine Erfindung machen. Und dann gucke ich meinen besten Freund an, den Thorsten Schmidt. Ich sage, Thorsten, hast du Lust, Knotenbleche zu feilen? Sagt er, nö. Ich sage, komm, dann machen wir eine Erfindung. Und dann sind wir mit so einer Kiste mit Zollstock und Messeinrichtungen und Untersuchungsgeräten durch den volkseigenen Betrieb gegangen. Und in einem volkseigenen Betrieb eine Erfindung zu machen, ist einfach einfach. Ne? Weil es ist ja alles provisorisch, es war eine Mangelgesellschaft. Und wir sind dann im Wohnheim gelandet. Und das war damals so, dass man zu sechst in einem Zimmer gewohnt hat mit Doppelstockbetten. Und dann gab es zwar auf dem Gang so Waschbecken, aber die Duschen waren unten im Keller. Und da gab es praktisch, war ja die Welt noch einfach, ne? Männlein, Weiblein. Also links waren die Weiblein, da waren 15 Duschen in einem großen Saal, wie bei der Armee muss man sich das vorstellen, oder Knast oder keine Ahnung. Und rechts waren die Männlein und auch 15 Duschen. Und das ging immer mit Rudelduschen. Also man ist immer in der Gruppe duschen gegangen. Und dann war es so, dass das nicht irgendwie Einhebel-Mischbatterien gab, sondern Kalt- und Warmwasser, ne, zum Auf- und Zudrehen. Und man hat praktisch ewig gefummelt, ehe man so eine Mischtemperatur erreicht hat. Natürlich jeder neue Duscher, der dazukam, hat die Druckverhältnisse geändert. Und dann so ab dem sechsten Duscher wurde das System stabil. Und dann war klar, ungeschriebenes Gesetz, wehe einer, der sich einseift, also weggeht von dem Duschstrahl, macht seine Dusche zu. Na, weil dann wurde es bei den anderen wieder entweder zu kalt oder zu heiß. Das heißt, es lief Unmengen Wasser weg. Und dort haben wir unsere Erfindung gemacht und haben eine Duschdosierungseinrichtung eingebaut, eine Art Kasten, haben alles angewendet, was wir gelernt haben. An der Drehbank, alte Gasabsperrhähne umgedreht, mit Nuten eingefräst, um die als Absperrhähne umzufunktionieren. Wir haben die Kästen geschweißt, wir haben die verchromt, alles selber gemacht. Und hatten praktisch einen Schlauch dran, wie man einen Duschschlauch mit einem Brausekopf, und den konnte man einhängen, wenn man sich eingeseift hat. Und dann konnte man sich einseifen, und wenn man den rausgenommen hat, ist sofort wieder dieselbe Duschtemperatur rausgekommen. Und damit haben wir Versuche gemacht, haben also Unmengen Wasser eingespart und haben das schon umgerechnet in der DDR in CO2-Einsparungen, weil ja alles mit Braunkohle gemacht wurde. Da hätten wir beinahe noch eine Strafe gekriegt, weil das war ein absolutes Tabu in der DDR. Und jetzt kam es, wir haben das dicht gemacht und haben gemerkt, wenn man das dicht macht, schiebt der kalte Wasserdruck, der höher ist als der aus der Warmwasserleitung, das warme Wasser in die das kalte Wasser in die Warmwasserleitung zurück. Das heißt, wenn man den Hörer rausgenommen hat, sich weiter duschen, kam erstmal eine Stange kaltes Wasser. Also wir haben es erst dicht gemacht und dann wieder etwas undicht, also so, dass es ein bisschen getropft hat, den Druckausgleich. Und dann kam genau die Mischwassertemperatur raus. Deswegen Durchdosierungseinrichtung mit gewollter Undichtheit. Haben wir dann auch unsere Gesellenarbeit mit einer 1 abgeschlossen, haben sogar einen Lehrlingspreis gewonnen, auf einer Messe ausgestellt, die Dinger. Und das war ja 89. Und ich habe dann zu meinem besten Freund gesagt, ich sage, du, jetzt die Wende kommt, die D-Mark kommt, die Mauer fiel, endlich Freiheit, Unternehmertum. Ich sage, lass uns doch ein Unternehmen gründen, was praktisch diese Durchdosierungseinrichtung in der ganzen alten, in den alten Bundesländern einbaut, weil irgendeiner muss ja die vielen Duschsäle, die es da überall gab, mal umrüsten. Ne? So kann es ja nicht weitergehen. Haben wir eine Patentschrift vorbereitet, uns schon zum Gewerbe angemeldet. Ach, auf einmal kam mit der D-Mark zu uns in den Osten auch die Baumärkte. Und mit den Baumärkten, das werde ich nie vergessen, kam ein ganz kleines Teil, so groß ungefähr, also zwischen Daumen und Zeigefinger, für eine D-Mark und 99 Pfennig, was man zwischen Brausekopf und Duschschlauch schrauben konnte und wo man auch den Durchfluss unterbrechen konnte, was dann auch so ein bisschen getropft hat. Wir wissen warum. Und das gab es für eine D-Mark und 99 Pfennig. Und das kam in die Baumärkte. Und damit war unsere Geschäftsidee gescheitert. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also so mit Planwirtschaft und Sozialismus wird das nichts. Jetzt müssen wir studieren. Also einmal natürlich die Ingenieursseite, die mich ja sehr interessiert hat, aber eben auch die ökonomische Seite, also Marketing, Betriebswirtschaft, Marktanalysen. Na, dann hätte man eine Marktanalyse gemacht vorher, wäre klar gewesen, das Produkt hat eigentlich... Dieser umständliche Kasten hat später überhaupt keine Chance im Markt. Und das hat mir unglaublich geholfen, also dort was zu entwickeln, wo wir dann auf die Nase gefallen sind und wieder aufgestanden sind und viel draus gelernt haben. Und das ist ja dieses Thema auch Disruption. Man unterbricht entweder ein anderes Geschäftsmodell oder man scheitert. Ne? Und mit jedem Scheitern kommt man ein ganzes Stück voran. Das war eigentlich die Geschichte zur Duschdosierungseinrichtung mit gewollter Undichtheit.
Also wunderschöne Geschichte. Normalerweise endet sowas in so einem Happy End, ne, wo man dann, und dann sagt, und dann wurde daraus irgendwann das Smartphone. Diese Vorrichtung, die es dann gab, war das Zeitgeist? Also hatten da andere zeitgleich die gleiche Idee? Oder würden Sie sagen, die haben vielleicht auch bei uns ein bisschen gelupschert, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Ne, aber ja.
Nee, eigentlich ganz anders. Also das Produkt gab es schon lange, aber wir wussten davon nichts im Osten. Das ist die einfache Erklärung. Ne? Wir durften ja nie nach Westdeutschland reisen, also kannten wir auch die Produkte nicht. Es gab auch keine Smartphones, wo man im Internet sich schon alles angucken konnte. Es gab ja nur diesen Intershop, wo man so, eher so Essen und Trinken und Düfte erwerben konnte. Ja, auch ein Auto und so. Aber dort lag genau dieses Produkt eben nicht aus und deswegen wussten wir nichts von diesem Produkt, was es aber in den westdeutschen Baumärkten schon über 10 Jahre vorher gab.
Sie haben dann gerade schon angesprochen, das Thema Studium kam dann der Gedanke, wie geht's weiter? Ich erinnere mich daran, dass Sie mal erwähnt hatten, dass Sie da Archäologie studieren wollten. Jetzt haben Sie gerade eben auch Marketing in den Raum geschmissen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung. Heißt, Archäologie hat nicht funktioniert. Ja, was war da los?
Ja, genau. Also ich muss sagen, seitdem ich der deutschen Sprache mächtig war als kleines Kind, ne, da habe ich das Wort Archäologie noch falsch ausgesprochen. Habe ich immer Arschgeologe gesagt, weil ich es noch nicht aussprechen konnte. Aber ich wollte, seitdem ich reden konnte, nichts anderes werden als ein Archäologe. Das hat mich total interessiert. Und ich bin überall in alten Burgen rumgestiegen, habe Bücher gelesen, habe mit dem Chefarchäologen der DDR Schriftwechsel gehabt. Also für mich gab es überhaupt nichts anderes als Archäologie und Geschichte. Ne? Interessiert mich ja heute noch. Und dann war das so, als ich dort Berufsausbildung mit Abitur gemacht habe, habe ich mich schon mittendrin, musste man sich ja bewerben und bin dann immer abgelehnt worden. Das war Orientarchäologie und Ur- und Frühgeschichte. Und ich hatte mich top vorbereitet. Wir haben auch heimlich schon unter der Bettdecke Sprachen gelernt und uns Bücher aus dem Westen rüber schmuggeln lassen, also Geschichtsbücher. Und bin immer durchgefallen und habe dann erfahren durch eine Lehrerin von mir, ich musste immer so einen Briefumschlag mitnehmen dorthin und habe den brav abgegeben. Ich dachte, da sind irgendwie meine Zwischennoten und so irgendwas drin, eine Beurteilung und so. Ja, das war auch mit drin, aber da war ein Brief vom Betriebsdirektor drin und der hat an die Uni geschrieben, dass ich ja eine technische Ausbildung genieße, wo der Staat sehr viel sozialistische Mittel investiert. Und wenn ich jetzt in eine geisteswissenschaftliche Richtung gehe vom Studium her, seien das verschwendete sozialistische Mittel und er bittet doch die Einrichtung darum, mich durchfallen zu lassen. So, und als ich das erfahren habe, war das natürlich, also da war für mich ein Kindheitstraum zerstört. Also da war ich so wütend und traurig, dass ich alles hingeschmissen habe. Also das war so kurz vorm Ende dieser Sache. Also die Berufsausbildung habe ich zu Ende gemacht, Abitur habe ich dann am Ende hingeschmissen und wollte eigentlich ausreisen. Also ich wollte diesen Ausreiseantrag stellen und wollte weg. Also weil ich hatte hier in dem Land nichts mehr verloren. Ne? Für mich war der Traum zerstört. Und das war aber kurz vor 89. Und dann kam die Wende und dann habe ich auch das Abitur noch nachgemacht. Ich musste nur noch die Prüfung machen. Und da war aber mein Traum in mir zerstört. Da hatte ich mich schon orientiert, dass ich eben, ja, so wie es der Sozialismus wollte, eben in die technische Richtung weitergehe. Ne? Und heute muss ich sagen, ja, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht. Das war eine bittere Erfahrung. Aber ich weiß, dass natürlich Archäologen, also die meisten Archäologen stehen im Museum und reißen Eintrittskarten ab. Also ne, das, vielleicht hatte ich da auch eine falsche Vorstellung. Ich wollte dann Abenteuer und Goldschätze ausgraben und nach Ägypten natürlich. Das wäre ja alles nicht möglich gewesen. DDR oder nur, sag mal, 2% dieser DDR-Archäologen hatten die Chance, sowas zu machen. Jetzt bin ich Techniker geworden und mache diese Archäologie nebenbei als Hobby. Also ich bin viele Jahre immer zur Ausgrabung unter anderem an die Pyramiden mitgefahren, so in diesen Voluntary Camps, und mache das jetzt als Hobby. Und mit dem, was ich gelernt habe, kann ich gut Geld verdienen. Also ich glaube, die Kombination ist jetzt total in Ordnung. Ich habe da meinen Frieden geschlossen, aber damals war ich potsauer.
Sie haben dann, also ich kann es nachvollziehen, Ich wollte das nämlich auch werden. Ich wollte auch Archäologe werden.
Echt?
Und ja, genau. Und habe dann also auch alle sämtliche Bücher, diese Was ist was Bücher damals über Ägypten, ne? Und dann also war auch der festen Überzeugung, bis dann auch mir irgendwann jemand gesagt hat, dass der Job nicht nur darin besteht, dass man in Ägypten irgendwelche alten Pharaonen mit so einem ganz feinen Pinsel feinpinselt, ne? Sondern gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Und da habe ich gemerkt, okay, das wird es dann vielleicht doch nicht. So treffen wir uns wieder. Zwei verkappte Archäologen, ne? Sprechen zumindest drüber. Sie haben dann, jetzt müssen Sie mir, ich habe jetzt verschiedene Puzzleteile, ne? die Überschrift Studium tragen. Da steht jetzt Zürich, Indonesien, Spanien. Was erklären Sie, was ist da passiert?
Genau, also ich habe dann hier in Freiberg studiert. Erst Verfahrenstechnik, dann bin ich in den Maschinenbau, in die Energietechnik gewechselt. Energie hat mich total interessiert, und zwar erneuerbare Energie. Jetzt gab es ja praktisch 1990, 91, wo ich angefangen habe, eigentlich auch hier überhaupt noch null Erfahrung im Bereich erneuerbare Energie. Also die gab es eigentlich gar nicht, ne? Hier war Kohle prägend, in Westdeutschland waren es auch die fossilen Energien. Also habe ich schon gemerkt, ich muss mir wie so einen Baukasten das irgendwie selber zusammenbauen. Und da hatte ich zum einen natürlich, habe ich mit meinen Eltern einen Deal gemacht. Ich sage, passt auf, Leute, ich gründe eine Firma, finanziere mich selber, weil ich mich selber mit Geld versorgen wollte. Ich wollte nie von meinen Eltern oder vom Staat abhängig sein. Also selbstbestimmtes Leben, das zieht sich total überall durch bei mir. Und dann habe ich mit meinen Eltern einen Deal gemacht und habe gesagt, pass auf, ihr spart ganz viel Geld, wenn ihr mich nicht jetzt die 5 Jahre Studium finanzieren müsst. Aber ich wünsche mir als Gegenleistung, dass ich euer Haus als Experimentierfeld verwenden darf. Und da haben sie natürlich ganz freudestrahlend mit dem Spargedanken im Hinterkopf zugestimmt. Was sie aber nicht wussten ist, sie mussten natürlich dann die Experimente auch bezahlen, ne? Also Solaranlagen einbauen, Holzvergaser, Regenwassernutzung, Waschmaschine ans warme Wasser anschließen. Ich habe da auch mehrere Studienarbeiten am Haus gemacht, habe selber eingebaut mit Messtechnik. Also ich habe irre viel gelernt, aber da ist natürlich auch mal die Wärme weggeblieben oder der Strom ist ausgefallen oder die Toilettenspülung hat nicht funktioniert, weil der Regenwassertank plötzlich leer war. Also sie mussten sehr viel leiden, aber das haben sie alles mitgetragen. Und ich habe also wirklich die Basics alle am Haus meiner Eltern gelernt mit den Dingen, die ich selber eingebaut habe. Und beim Studium gab es ja diese Inhalte gar nicht, erneuerbare Energien. Also mir war klar, ich muss dort in die Welt hin, wo diese Sachen gelehrt werden, ne? Und das war zum Beispiel eben an der ETH in Zürich, eine Elite-Universität, also unglaublich, was man dort hätte lernen können. Und dort habe ich also ein Austauschsemester gemacht. Da war ich mit einem Freund von mir, noch einem Studienfreund. Wir waren die ersten beiden ostdeutschen Austauschstudenten mit der ETH in Zürich. Da war ich also auch sehr, sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Und dann habe ich ein Ingenieurpraktikum gemacht in Indonesien, 9 Monate in Jakarta. Es war damals eine der schmutzigsten Städte Asiens, also unglaublich. Und habe dort für eine Solarkollektorfirma einen neuen Kollektor entwickelt, komplett neu. Also habe den entwickelt, alles berechnet, simuliert, habe den gebaut, getestet, und der hatte nach den 9 Monaten ein neues Produkt zum Gratistarif. Ne? So, also das war unglaublich interessant. In Indonesien ging es um die Duschwassererwärmung, also ein neues System. Am Ende habe ich ihm dann noch ein Entsalzungssystem gebaut. Da bin ich auch nicht ganz fertig geworden. Das war sehr, sehr spannend in Indonesien. Habe auch die Sprache dort gelernt und viele Freunde gewonnen. Und bin dann nochmal zur Diplomarbeit nach Spanien, nach Andalusien, wo ich es war ein Bonner Architekt, die haben also eine ganze Siedlung 50 Kilometer nördlich von Malaga in Andalusien geplant und haben, als sie fertig geplant wurden, die Investoren schon Großteil bezahlt haben, festgestellt, dass die nächsten Versorgungsleitungen 18 Kilometer weg waren. Und dann hat man sich einfach 2 Studenten gesucht, die naiv genug waren, so ein Projekt anzugehen. War auch 9 Monate, war nicht in 6 Monaten zu schaffen. Messtechnik hinbauen, Brunnen auslittern, wie viel Wasser können wir dort ziehen, weil es ging ja um Wasser, und das ist eine wasserarme Gegend, um Abwasser. Es ging um Strom, Wärme, Mobilität. Also eine riesengroße Aufgabe, die wir zu zweit dort geschafft haben. Und nach diesen ganzen Bausteinen, die zusammengekommen sind, war ich relativ fit, weil ich ja durch nebenbei meine Firma hatte, um Einfamilienhausbesitzern Solarthermieanlagen zur Duschwassererwärmung einzubauen, ne? Oder Selbstbaukurse zu machen, Werkzeug auszuleihen. Also das habe ich alles während des Studiums nebenbei eben gemacht und war dann eigentlich auf dem Gebiet Sonnenwärme topfit.
Diese Firmengründung, was war der Grund? Also weil das Studium finanziert, soll das Studium finanzieren? War das Freiheitsdrang? War das unternehmerisches Denken? Wo kam das her, dieser Drang, das zu tun?
Ja, eigentlich eine Mischung aus den Dingen, die Sie ansprechen. Aber hauptsächlich war es eigentlich dieser, ja, was in meinen Genen irgendwie drin ist, dieser Gedanke, selbstbestimmt zu leben. Also ich wollte studieren, was ich will. Und wenn es eben Sonnenenergie ist und die gibt es innerhalb des Studiums, muss ich eben dorthin fahren, was ja auch alles Geld gekostet hat, habe ich auch alles selber bezahlt, selbstbestimmtes Leben. Und natürlich auch, glaube ich, diese alte DDR-Erfahrung weg von diesen sozialistischen, planwirtschaftlichen Systemen hin zum Unternehmertum. Also wirklich was riskieren, dafür gut Geld verdienen, unabhängig zu sein, ne? Also ich hatte dann schon als Student ein eigenes Auto, ein Opel Corsa damals, das war... Also hier im Osten, da gab es keinen einzigen Studenten, der 1991 dann schon ein Opel Corsa hatte, ne, zum Studium. Und das hat mir einfach gefallen. Ich war unabhängig und selbstbestimmt. Und ja, das hat mich ja bis heute angetrieben. Also das ist so ein Antrieb, ne, der da in mir läuft.
Jeder, der jetzt so die Geschichte weiterschreiben würde, würde ja jetzt sagen, gut, jetzt kommen wir zum Bereich, dass jetzt der Doktortitel bald folgt, ne? Also ganz klassischer Weg wäre jetzt zu sagen, irgendwie Doktortitel, Uni etc. pp. Jetzt haben Sie das ja teilweise, Sie haben den Professortitel, Sie sind Honorarprofessor und das müssen Sie mir einmal sauber erklären. In meiner Welt war es immer dieses Professor, Doktor, ne? So, jetzt ist bei Ihnen der Titel Professor Timo Leugefeld. Gibt es sowas und wo ist der Doktortitel sozusagen?
Wo ist der hin verschwunden?
Genau.
Also bei uns in der Ingenieurswelt ist es die absolute Ausnahme, dass man also als Professor berufen wird, ohne eine Doktorarbeit geschrieben zu haben. Also ist die absolute Ausnahme. Und das hat natürlich auch wieder eine Vorgeschichte. Also als ich dann mit meinem Studium fertig war, hat mich mein Professor gefragt, ob ich bei ihm eine Dissertation schreiben möchte. Und da fühlt man sich natürlich total geehrt. Und das war der Lehrstuhl für Industrieofenbau. Und ich habe gedacht, naja, dein Unternehmen, ich hatte dann schon so 3-4 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Aber man weiß ja, wenn man wächst, hat man einfach kein Geld. Und da habe ich gedacht, naja, so eine halbe Stelle an der Uni für 3 Jahre könnte eigentlich genau die Anschubsfinanzierung sein, sodass meine Kosten abgedeckt sind. Und ich muss mein Gehalt nicht aus dem Unternehmen nehmen und kann dann eben anfangen, Werkzeuge zu kaufen, Fahrzeuge zu kaufen. Also gerade wenn man im Installationsbereich unterwegs ist, ist es ja erstmal sehr kostenintensiv. Denn ich hatte keine Eltern, die ein Unternehmen hatten und mir das gegeben haben. Die konnten mir auch unternehmerisch überhaupt nicht mitgeben, weil sie sind in der DDR aufgewachsen. So. Und da habe ich gedacht, das machst du. Und dann hat mir mein Professor 3-mal ein Thema gegeben mit Industrieofenbau und ich habe das irgendwie immer wieder gedreht in Richtung Solar. Und dann sagt er, ja, er hätte jetzt die Nase voll, er lässt mich jetzt frei, ich soll mir jetzt frei ein Thema selber suchen, soll mich auch um die Finanzierung kümmern, um Fördermittel und so weiter. Er würde das betreuen, weil Thermodynamik ist Thermodynamik, egal ob Hochofen oder eine Solarthermieanlage. Und da habe ich natürlich einen Luftsprung gemacht. Also in dem Moment habe ich mir den Freiheitsgrad erkämpft und habe es tatsächlich geschafft, Sponsoren aufzutreiben, einen Kollektor-Teststand zu finanzieren. Also die Uni hat dann einen richtigen Teststand bekommen, den ich 3 Jahre geleitet habe, Industriepartner gefunden und habe dann auch israelische und amerikanische Partner gefunden, für dieses Dissertationsthema. Und zwar habe ich einen Kunststoffkollektor entwickelt für die solare Meerwasserentsalzung für die Israelis. Also Israel hat ja viele Probleme, um es mal vorsichtig zu sagen. Ein großes Problem ist der Trinkwassermangel. Also der Jordan reicht schon Jahrzehnte nicht mehr, um den großen Bedarf an Trinkwasser zu decken. Also muss man Meerwasser entsalzen. Und wenn man Meerwasser entsalzt, große technische Anlagen, kann man gleich ein Kraftwerk daneben stellen, weil es ist extrem energieintensiv. Ne? Aber dann hat man eben die Riesenressource, Meerzugang, Trinkwasser und so weiter. Und man hat schon immer mit Solarthermie, also mit Sonnenwärme wusste man, dass man mehr Wasser dort durchströmen lassen kann. Das wird heiß. Dann lässt man es rieseln über eine Rieseleinrichtung, da verdampft das Wasser. Und dann schafft man wieder kalte Flächen, wo das kondensiert. Und dieses Kondensat kann man dann unter Zugabe von ein paar Mineralien wieder als Trinkwasser nutzen. Ne? So, das Problem ist, dass die klassischen Sonnenkollektoren aus Metall sind. Und wenn sie durch Metall Meerwasser durchströmen lassen mit Salz, ist es extrem aggressiv. Also in 0, nix findet da Korrosion statt, selbst an Edelstahl und so weiter. Und meine Idee war, okay, dann machen wir das aus Kunststoff. Haben hier in Sachsen eine Firma gefunden, Lakova hieß die, die Recycling-Kunststoff gemacht hat. In einem Pressvorgang zwei Schalen zusammen und da war ein kompliziertes Kanalsystem schon eingepresst, die Dämmung hinten dran und die Dinger konnte man zack, zack, zack industriell in Masse spottbillig bauen. Und es musste nur so eine hochselektive Beschichtung noch drauf auf den Kunststoff, damit das Sonnenlicht, was drauf fällt, was den ja heiß macht, nicht wieder dieselbe Menge abstrahlt. Ne? Schwarzer Strahler, 8. Klasse Physik, Emission gleich Absorption. Und da musste man so eine Schicht draufbringen. Und das war damals eine Weltneuheit, auf Kunststoff so eine Sperrschicht aufzubringen, dass das Sonnenlicht gut durch kann, der sehr heiß wird, aber wenig Wärmeabstrahlung zurückgeht. Da haben wir dann das noch mit amerikanischen Partnern geschafft, haben den entwickelt, gebaut, getestet. Ich habe auch die Ergebnisse, ich war auch sehr oft in Israel in dieser Zeit, habe die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit, meiner Dissertation in Jerusalem auf der Solarenergie-Weltkonferenz vorgestellt. Das ist ja für einen jungen Wissenschaftler also der absolute Höhepunkt. Ne? Da ist man total gerührt und berührt, wenn man so eine Plattform kriegt, sein Ergebnis zu präsentieren mit den israelischen Partnern zusammen. So, und jetzt kam der Zeitpunkt in jeder Dissertation, wo man sagt, okay, Forschungsstand ist, Ergebnisse sind da, man hat alles bestätigt, also die Auftraggeber sind zufrieden, die können eigentlich loslegen. Und jetzt ist man als Doktorand aber gezwungen, sich ein Jahr lang von der Welt zu verabschieden, sich einzuschließen in ein kleines Kämmerlein und diese Arbeit zusammenzuschreiben, mit Bedeutung aufzuladen und so weiter. So, jetzt hatte ich zu dem Zeitpunkt, 3 Jahre nach meinem Studium, schon 6 Mitarbeiter. Und mir war klar, also entweder ich löse jetzt meine Firma auf, mache die dicht, setze mich ins Kämmerlein, ein Jahr Theorie, schreibe das zusammen, verteidige das, habe dann meinen Doktortitel, aber habe keine Firma mehr. Oder ich gehe mit hängenden Ohren zu meinem Professor, zu meinem Betreuer und sage ihm, also lieber Herr Professor Walter, heute sind wir wirklich freundschaftlich verbunden per Du und also lieber Herr Professor Walter, ich möchte jetzt die Dissertation nicht mehr zusammenschreiben, ich möchte es abbrechen, ich habe meine Arbeit getan, alle Beteiligten sind zufrieden, haben ihre Ergebnisse, können damit Geschäft machen, aber ich will lieber in mein Unternehmen einsteigen, weil ich habe jetzt 6 Mitarbeiter, habe totales Wachstum im Unternehmen und will das nicht aufgeben, ich verzichte auf den Doktortitel, weil der Doktortitel in meinem eigenen Unternehmen ja sowieso keinen Einfluss auf meinen Gewinn hat. Ja, das ist für Angestellte wichtig, die so die Karriereleiter hochholen. Und hat er dann, also er war ja sehr streng und ich habe viel gelernt von ihm, hat gesagt, das sei der einzige Grund, warum er einem Doktoranden A verzeiht und B auch ziehen lässt, wenn er an so einem Punkt ist wie ich. Und er hätte dafür Verständnis. Und da fiel mir ein Stein vom Herzen. Ich dann voll in die Firma rein, habe die ja hochgezogen, dann auf 40 Leute, 40 Mitarbeiter. Und habe das sozusagen losgelassen. Und ich glaube, dieser Loslassmoment war extrem bedeutend, damit dann etwas Besseres, nämlich der Professor, auf mich zukommt. Weil dann, 8 Jahre später, hat mich also die duale Hochschule immer wieder angesprochen, ich soll doch den Honorarprofessor, und ich hatte eigentlich gar keine Lust, weil ich dachte, ich habe gar keine Zeit noch, man muss ja dann auch Studenten betreuen. Und man muss wissen, so eine Professur, das ist jetzt egal, ob eine Honorarprofessur oder eine Fachhochschulprofessur oder eine Hochschulprofessur. Das Verfahren ist immer dasselbe. Man braucht 3 Gutachten von anderen Professoren. Man muss vorsingen, also eine Probevorlesung. Und in meinem Fall war es noch besonders schwer, weil ich musste ein Promotionsäquivalent erbringen. Und Promotionsäquivalent heißt, man muss nachweisen schriftlich, dass man in seinem Fachgebiet, für das man berufen wird, in Deutschland zu den absolut Top Leuten gehört, die führend sind in dem Bereich. Und das macht man natürlich, indem man Publikationen nachweist und Vorträge nachweist. Und ich habe zum Glück aus irgendeinem Grund alle Publikationen immer akribisch gesammelt und auch alle Vorträge mit Quellangaben und so, das muss man ja nachweisen, ne? Dass man vor 20 Jahren in Prag irgendwie einen Vortrag gehalten hat auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Dann habe das eingereicht, das ist akzeptiert worden und dann war ich Honorarprofessor ohne den Doktortitel. Das ist die Geschichte dazu.
Wahnsinn. Würden Sie, also ist das sowas wie das Thema Archäologie, wo Sie sagen, so ganz weit hinten versteckt, ab und an denke ich nochmal, ach, vielleicht irgendwann, wenn ich 200 Jahre alt werde, das mache ich noch. Kommt das nochmal?
Ja, das kommt immer wieder. Und wissen Sie warum? Weil man in Freiberg einen Studiengang neu eingeführt hat vor ein paar Jahren, Industriearchäologie. Und da habe ich gedacht, sobald du mal ein bisschen Zeit hast, machst du das nebenberuflich, weil das ist ein halbes Ingenieurstudium, das würde ich sofort anerkannt bekommen durch mein Maschinenbaustudium, das würde mir erlassen werden und ich müsste nur noch die andere Hälfte des Geisteswissenschaftliche machen. Und Industriearchäologie ist wirklich genial, weil da geht es darum, sobald technische Dinge aus der Vergangenheit gefunden werden, können normale Archäologen damit nichts anfangen. Und hier geht eben die Industriearchäologie rein. Also der Traum ist schon noch da, aber ich habe es noch nicht geschafft, sozusagen zeitlich mich so frei zu schießen, weil unser Geschäft ja auch wahnsinnig nachgefragt ist aktuell und ich da schon mit der Jägerausbildung ganz viel abknapsen müsste. Aber genau den Hintergedanken habe ich.
Also ich meine, da ist ja wirklich Ihr Label drauf auf diesem Studiengang. Also fehlt ja jetzt nur noch Industriearchäologie mit Sonnen, mit Solarthermie-Bezug im Wald.
Erneuerbare Energien sind seit Tausenden von Jahren genutzt worden. Ne? Also wir kommen ja aus dem ersten solaren Zeitalter, wo nur Sonne, Wind, Wasserkraft und Tiere genutzt wurden. Also das ist schon so.
Da reden wir nochmal drüber. Also da sehe ich Sie auf jeden Fall in diesem Studiengang. Jetzt haben Sie die Solarthermiefirma auf 40 Mitarbeitende hochgebracht und dann gibt es einen kleinen Knick in der ganzen Geschichte. Das heißt, die war sehr lange sehr erfolgreich. Ich meine, 40 Mitarbeitende, ne, aus dem Nichts heraus. Das ist schon stramm und ist schon richtig erfolgreich. Und dann gab es eine Insolvenz. Was ist da passiert?
Also ich würde mal sagen, wir waren in Deutschland die Solifair, Solardach GmbH, eigentlich das führende Unternehmen als Handwerks- und Ingenieurunternehmen um Solarthermieanlagen, also Sonnenwärmeanlagen. Da haben wir Sonnenhäuser installiert mit Speichern bis zu 200 Kubikmetern, Wärmespeicher, also wie Thermoskannen. Ne? Wir haben solare Landebahnbeheizung für Flughäfen gemacht, wo man Erdbeckenspeicher hatte und in die Landebahn praktisch eine Fußbodenheizung eingebaut, um die eisfrei zu halten. Wir haben denkmalgeschützte Gebäude haben wir geschafft. Ich habe Bücher für die Bundesregierung geschrieben, wie man Solarthermie und Denkmalschutz zusammenbringt. Also es hat unglaublich viel Freude gemacht und das war ja mein Fachthema auch mit der Berufung Honorarprofessur. Ich bin ja eigentlich für dieses Fachgebiet Solarthermie berufen worden. Und diese Solarthermieanlagen sind ja immer gefördert worden. Und die Menschen haben sich eben über die Jahrzehnte immer an Förderung sozusagen gewöhnt, sind konditioniert. Das sehen wir heute mit Photovoltaik. Jetzt passiert genau das Gleiche. Der Markt bricht völlig zusammen, wenn die Förderung wegfällt. Und das war 2010, hat der damalige Umwelt- oder Wirtschaftsminister, ich weiß gar nicht mehr, da gab es eine Haushaltssperre und dann ist der Fördertopf für Solarthermieanlagen zugemacht worden. Da waren noch 300 Millionen drin. Also es war nicht Geldmangel, er durfte einfach nicht genutzt werden. Das hätten wir auch noch überlebt, aber dann hat sich der Minister hingestellt und hat gesagt, diesen Fördertopf werden wir wahrscheinlich bald wieder aufmachen. Und dieses bald hat sich 11 Monate hingezogen und in den 11 Monaten hat nicht ein einziger neuer Kunde einen Auftrag unterschrieben, weil sie alle im Hinterkopf hatten, naja, es gibt ja bald Fördermittel und man darf praktisch, wenn man Fördermittel beantragt, nicht vorher schon anfangen, also Baubeginn, ne, darf nicht schon vorher sein, das wäre dann förderschädlicher Baubeginn. Und dann haben wir 11 Monate keine neuen Aufträge mehr bekommen. Und dann waren auch meine ganzen privaten Mittel, die ich dann natürlich nachgeschoben habe, waren aufgebraucht und dann musste ich die Reißleine ziehen.
Was hat das mit Ihnen gemacht? So als der Unternehmer, der ja wahrscheinlich nur eine Richtung kannte, ne? Und die ging bergauf.
Ja, das war es natürlich, also ich würde fast sagen, das hinterlässt erstmal ein paar Jahre ein Trauma. Ich weiß noch, ich kann mich noch gut erinnern, in dem Moment, wo ich das Fax aufs Faxgerät gelegt habe ans Insolvenzgericht, habe ich vorher mit meinem Prokuristen noch, haben wir beide so eine kleine Flasche Grünbitter-Schnaps getrunken, also um irgendwie das sich zu beruhigen und das zu betäuben. dann das Fox draufgelegt und dann hatte ich schon an 800 E-Mails fertig gemacht. Also ich dachte, ich übernehme selber die Kommunikation. Ne? Normalerweise stürzt sich die Presse dann und fängt an, alles Mögliche zu berichten. Ich habe 800 Institutionen, Pressestellen, unsere ganzen Kunden angeschrieben. So, das ist der Fall. Das ist jetzt der Fakt. Darum ist es gegangen. Das ist die Ursache. Und wir versuchen aber jetzt alles zu tun, um dieses Unternehmen wieder nach vorn zu bekommen. Und das war gut. Da hat sich der Ministerpräsident damals noch eingesetzt. Die Uni wollte in die Firma investieren, um das wieder den Neuanfang hinzubekommen. Also haben sich sehr, sehr viele Leute engagiert. Das hätte auch beinahe geklappt, weil wir in der Insolvenzphase wieder neue Aufträge gekriegt haben. Und das ist echt hart, wenn Sie als Verkäufer zu dem Hausbauer hingehen und sagen, also wir sind eigentlich in Insolvenz, aber bitte vertrauen Sie uns, geben Sie uns doch den Auftrag. Also das ist die Königsdisziplin. Wir hatten jede Menge neue Aufträge, weil die Menschen gesagt haben, Mensch, es ist so eine coole Firma und das mit diesen Fördermitteln, das ist ja alles, da können die ja eigentlich nichts dafür. Und was dann den Neuanfang verhindert hat, war der Fachkräftemangel. Also man hat mir die ganzen oder einen Großteil der Monteure abgeworben. Also wir hatten dann wieder ganz viele Aufträge, aber keine Monteure mehr, die es abarbeiten konnten. Und dann ist natürlich, ja, dann wird das Unternehmen abgewickelt, dann wird alles verkauft. Das ist natürlich einer der traurigsten Tage im Leben eines Unternehmers. Das ist echt hart. Und ich stand dann auf der Straße und habe gesagt, naja gut, jetzt bist du wieder frei. Und es ist ja auch mit 40 Monteuren zu arbeiten, also ich habe auch viel schwere Erfahrungen durch. Nichts Menschliches ist mir da erspart geblieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt fängst du neu an, aber du machst nichts mehr, was mit Fördermittelabhängigkeit zu tun hat. Du nimmst keine Kredite mehr auf für dein Unternehmen, weil ich habe natürlich 10 Jahre dann diese Schulden abgezahlt. Du willst nichts mehr mit Bauausführungen zu tun haben. Und so bin ich reingegangen und habe dann aus der Insolvenzmasse wieder das mit ein paar Euro rausgekauft. Erstmal Computer, ein bisschen Software, und angefangen mit meiner Assistentin, die 22 Jahre an meiner Seite war, die Christine, und habe dann ein neues Unternehmen aufgebaut, was nur noch Ingenieursdienstleistungen angeboten hat. Ich wusste aber gar nicht, ob das erfolgreich ist. Und dann haben wir mal so Energieberatungen gemacht und alles Mögliche ausprobiert, bis wir dann gemerkt haben, Energieautarkie, da ist kein Wissen da, da wollen die Leute gerne beraten werden und zahlen dafür auch Geld. Und dann haben wir aus der reinen Beratungsleistung auch neue Geschäftsmodelle entwickelt, Pauschalmiete, mit Energieflatrate. Und ich muss sagen, ich habe heute 0 Kredite mehr laufen. Ich habe nichts mehr mit Förderung zu tun. Ich habe ein ganz kleines Team von 4 Leuten und ich verdiene jetzt mehr Geld als früher.
Das ist Wahnsinn, wie manchmal so aus einer negativen Sache was Schönes entsteht. Das passiert so oft im Leben, aber man sieht es halt leider erst in der Retroperspektive und nicht in dem Moment, wo man bei dem Fax auf Go klickt, oder auf Send oder was auch immer, sondern da würde man gerne in die Vergangenheit reisen, würde sich selbst in den Arm nehmen, würde sagen, alles wird gut werden. Andererseits, ich habe mal diesen schönen Spruch gelesen, Weisheit leiht man sich in Büchern und kauft ihn mit Schmerz. Und wahrscheinlich ist auch viel Weisheit von dem, was sie heute wissen als Unternehmer und ist da auch entstanden in diesen Momenten, in diesen Schmerzmomenten.
Natürlich. Ich meine, man hat, wenn man jetzt so in einer Unternehmerfamilie lebt, dann kriegt man das von den Eltern schon mit, auch was man vermeiden soll, wo die Risiken liegen. Und ich habe eben leider von meinen Eltern, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern, sondern die waren eben keine Unternehmer. Und ich musste dieses Wissen alles mir selber zusammensammeln und habe leider eben auch dieses Risikomanagement oder auch Betriebswirtschaft und so weiter, also das ganze Zahlenwesen, das habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Sondern ich wollte Anlagen bauen, wissenschaftliche Forschung machen, Veröffentlichungen verkaufen und so. Und das musste ich dann schmerzlich lernen und habe mich dann danach auch viel mehr damit beschäftigt. Und heute, muss ich sagen, bin ich genau an dem Platz, von dem ich immer geträumt habe.
Wenn wir jetzt zurückblicken gemeinsam, anders formuliert, da steckt aus meiner Sicht schon viel roter Faden drin, aber auch die ein oder andere Überraschung oder das, sagen wir mal, das so Momentum, Nutzen von Momentum. Was würden Sie sagen, überwiegt da? Ist da viel Planung, viel Stringenz drin oder ist das auch ganz viel Bauchgefühl, Momentum, wie man es beschreiben möchte.
Also ich glaube, dass die Quelle dieses Wissens ist für mich liegt in der Försterei, diese Zusammenhänge. Und auch im Wald war immer klar, es kann ständig jede Minute irgendwas Überraschendes passieren. Und ich glaube, was natürlich spielt auch Glück eine Rolle beim Unternehmertum. Ne? Also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich glaube, neben diesem Thema Fleiß und Leidenschaft, das finde ich ist auch was, was man haben muss oder sich antrainieren kann und sollte. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass ich gelernt habe in diesen ganzen Jahrzehnten, die Chancen zu sehen. Und dann erfordert es ja noch einen zweiten Schritt, nämlich die Chance auch wahrzunehmen. Und ich glaube, die Sachen, also Fleiß und Leidenschaft, ist die Basis, die Grundbasis, sich auch zu öffnen für neue Dinge und nie immer alles gleich zu bewerten und abzulehnen, sondern erstmal zuzuhören, reinzugehen, auszuprobieren, hinzufallen, wieder aufzustehen. Aber das Wichtigste ist Chancen sehen und Chancen wahrnehmen. Ich glaube, das sind für mich so die wichtigsten Unternehmereigenschaften. Und wenn ich das schon 20 Jahre eher mitbekommen hätte von irgendjemand, der mich als Mentor gecoacht hätte, ja, dann wäre ich heute schon mehrfacher Millionär.
Kann der noch kommen als zukünftiger Industriearchäologe? Es stehen die Türen ganz weit offen.
Genau, so, vielleicht finden wir so eine Maschine, die praktisch Energie erzeugt aus dem Nichts.
Oh, so ein Perpetuum mobile mäßig, ja. Ich habe es gesehen, da reden wir ein andermal drüber. Wir dürfen das Thema jetzt nicht aufmachen, sonst reden wir hier noch tagelang. Herr Professor Leukefeld, das Schöne ist, das ist ja jetzt erst Halbzeit, ne? Kann man ja sagen. Ne? Also da kommt ja noch eine Menge, ne? Und da freuen wir uns alle drauf. Das heißt, wir können auf die nächsten 50 Jahre gespannt blicken, ja, und bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet, was aus Ihrer Feder noch entspringt. Was wir auf jeden Fall gelernt haben, die Basis ist auf jeden Fall in der Försterei gelegt worden. Im Wald liegt sozusagen der Ursprung und daraus entsteht fast alles bei Ihnen. Und da bin ich sehr gespannt, was uns in den nächsten Jahren über den Weg läuft, was aus Ihrer Feder springt.
Ich bin da selber gespannt. Und ich bin vor allen Dingen meinen Eltern unendlich dankbar. Und das will ich auch hier mal aussprechen, meinem Vater, meiner Mutter. Also ich hätte nicht besser aufwachsen können. Und auf der anderen Seite ist ja mein Kopf so ein Feuerwerk an Ideen. Und meine Assistentin, die 22 oder 23 Jahre bei mir war, die Christine, die hat immer gesagt, Timo, Sie können nicht immer alles loslassen auf die Menschheit, diese Ideen. Und die hat dafür gesorgt, dass das dann wieder ein bisschen sortiert wurde, dass eben auch Dinge wieder aussortiert wurden, die unrealistisch waren. Und dort habe ich eben auch von ihr gelernt, wirklich nicht alle Ideen rauszufeuern und loszulegen, weil das überfordert eigentlich mein ganzes Umfeld.
Wir konnten, glaube ich, ganz gut folgen, haben es alles mitbekommen, war natürlich, sagen wir mal, in 7 Meilenstiefeln und ganz viel links und rechts, haben sie wahrscheinlich extra nicht erzählt, weil das hätte uns dann mit Sicherheit überfordert. Vielen, vielen Dank für das an die Hand nehmen und für den Blick durchs Schlüsselloch und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Herr Professor Leukefeld, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss.
Vielen Dank und ein herzliches Glück auf aus Freiberg.